Du lasst uns beten. Heute Abend sind wir schon am letzten Abend dieser Tage gelangt, Herr. Das erinnert uns daran, an den letzten Abend unseres Lebens. Keiner weiß, wann das sein wird. Vielleicht ist noch fern weg, vielleicht ganz nah um die Ecke. Bereite uns schon darauf vor, Herr. Nun schenk uns offene Ohren, empfängliche Herzen. Lass den Samen nicht verloren gehen, der ausgesät wird. Lass ihn auch nicht von den Vögeln gefressen worden werden, sondern auf guten Boden fallen, tief in die tiefsten Tiefen des Herzens hineindringen und dann wachsen und viel Frucht bringen und bleibende Frucht zu deiner Ehre. Lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen, sondern lass es das ausrichten, wozu du es gesandt hast. Amen. Ich möchte über 4 Punkte, nur 4, also es soll nicht lange sein. Er war nackt. Der 2. Punkt, er blieb nicht in seinem Haus. Der 3. Punkt, er blieb in den Grabstätten. Der 4. Als aber Jesus sah, schrie er auf. Warum quälst du mich? Nun ein paar Worte über diese Punkte. Vor dem ich darüber spreche, für einige, die von ihrem Verstand und Gehirn geplagt werden. Matthäus sagt, es waren 2 Männer. Lukas sagt, es war 1 Mann. Was soll man nun glauben, wenn man die Zeugnisse vergleicht, scheint es dieselbe Geschichte zu sein. Das ist aber kein Widerspruch, sondern diese Jünger Jesu zeugen von dem, was sie gesehen haben, was ihnen groß geworden ist. Der eine zeugt nur, der Lukas zeugt nur von dem einen. Der andere gibt Zeugnis von den beiden. Also ist kein Problem. Immer wieder finden wir, dass das Problem nicht in der Bibel ist, sondern in dem eigenen Verstand. Nun heißt es schon, nach langer Zeit zog er keine Kleidung an. Er war nackt und bloß. Er tat keine Kleider an. Keine Kleider, die er anzog. Er ging in seiner Nacktheit herum. Wie viele Menschen gibt es hier unter uns, die in geistlicher Nacktheit herumgehen? Das Herz ist nicht gekleidet, die Seele nicht, das geistliche Leben nicht, der Leib wohl, aber der innere Mensch ist so nackt und bloß, wie der Gadarene war. Und wohl beide. Geistliche Nacktheit ist schlimmer als leibliche Nacktheit. Leibliche Nacktheit ist schon etwas Schlechtes und Schlimmes. Aber geistlich nackt sein vor Gott ist 1000-mal schlimmer in Offenbarung 3, Vers 14, der Brief an Laodicea, wo Gott sagt, weil du weder kalt noch warm bist, werde ich dich ausspeien. Du sagst, dir fehlt nichts. Es ist alles in guter Ordnung. Und du weißt nicht, dass du arm, jämmerlich, elend und nackt bist. Da finden wir eine christliche Gemeinde. Christen. Und der Herr vom Himmel schreibt, ihr seid euch des nicht bewusst, dass ihr nackt seid. Was Gott alles sehen muss. Seine Schande, wenn Christen vor Gott nackt dastehen. Und sie sind sich des nicht bewusst. Sie sagen, uns fehlt nichts. Und sie stehen wie diese Gadarene nackt. Sie schämen sich auch nicht. So wie diese Verrückte und Besessene von den Teufel hin und her, Legionen hin und her getrieben wird und wurde, schämte sich nicht. So gibt es wohl viele Legionen Christen, die sich des nicht bewusst sind, dass sie nackt sind und meinen, alles ist gut. Ein lauer Christ, der weder kalt noch heiß ist, ist gleichzeitig elend, jämmerlich, arm und nackt, steht nackt vor Gott. Welch ein trauriges Bild, wenn Christen mit diesem Gadarene verglichen werden. Wir brauchen nicht nackt zu sein. Und kein Christ sollte nackt sein. Wenn wir in Jesaja lesen, ich denke daran, als ich vor 40, 45 Jahren predigte, habe ich gern über dieses Wort gepredigt. Jesajas 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das ist nicht ein wunderbares Wort? Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Geist. Das ist die Sprache eines Gotteskindes. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Das erste Lied, soll ich es Evangeliumslied nennen, wurde von der Maria gesagt, die Verse. Und das Lied, sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und ich freue mich in meinem Gott, als ihr kundgemacht wurde, dass der Heiland geboren wird. Das ist die Sprache der Christen. Und heute, wie sieht's aus in der Christenheit? Traurige Gesichter, niedergedrückt, Pessimisten. Sie wissen ja, Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Da gedeiht nichts. Und davon hat die Welt die Nase voll. Christen sind Menschen, dessen Seele den Herrn erhebt, die sich freuen in ihrem Gott, die jubeln und jauchzen. Und wenn du dich nicht freust in deinem Gott und jubelt und jauchzt, dann bezweifle ich es, ob du schon Vergebung der Sünden erlebt hast. Du sitzt wohl noch in deinem Kot. Du bist wie ein kleines Kind, hast dich beschmutzt und die liegt noch in deine Windel. Ein Christ, der geht nicht nackt herum, der jubelt und jaucht und freut sich im Herrn, ist fröhlich in seinem Gott. Warum? Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils. Ich glaube, als der Gadarene zu den Füßen Jesu saß, hat er sich auch innerlich gefreut und gejubelt, dass seine Losheit, Schande bedeckt war. Und er war, hat mich angezogen mit Kleidern des Heils, mit dem Rock der Gerechtigkeit. Das ewige Heil ist unzertrennbar von der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn er uns gerecht gemacht hat, gedenkt er unsere Sünden nicht. Und es ist, als ob wir nie gesündigt haben. Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils, mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam. Nicht mit seinem Bräutigamanzug, sondern mit priesterlichem Schmuck geziert. Mit priesterlichem Schmuck geziert kommt der Sünde zum Kreuz, beschmutzt, nackt. Und der Herr zieht ihn an. Der verlorene Sohn kommt zum Vater und er sagt seine Diener, bringt das Kleid. Zieht ihn, Kleid an, bringt den Ring, die Schuhe, er wird geziert. In priesterlichem Gewand. Die Bibel sagt, er hat uns zu Priestern und Königen gemacht. Menschen, gibt es etwas so wunderbar wie das Evangelium Jesu Christi in dieser Welt? Da ist nichts so wunderbar. Es ist das Höchste, das Beste, das Allerbeste. Jeder Christ sollte für den Rest seines Lebens strahlen für Jesus. Wie der Chor sang, Schein! Der Glanz sollte ausstrahlen. Im Leben eines jeden, der lange nackt war, bloß nackt vor Gott erschienen ist. Äußerlich vielleicht gut und fromm angezogen, aber geistlich, jämmerlich, elend, los, nackt. Und wenn hier eine ist, der noch nicht angetan ist mit Kleidern des Heils und der Gerechtigkeit Gottes, geziert im priesterlichen Schmuck und königlichem Schmuck. Und dann geht es weiter und sagt, wie eine Braut. die in ihrem Geschmeide prangt. Wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Hier sind schon ältere Frauen und Verheiratete. Kannst du dich noch daran denken, als du als Braut da standst, was das Gefühl war und wie es war? Und wie eine Braut in ihrem Hochzeitskleid da steht und die Bibel sagt, in ihrem Geschmeide prangt. So saß der Gadarene zu Jesu Füßen. Und so jeder Christ, der gekleidet ist mit Kleidern des Heils. Da strahlen die Augen. Da sagt der Mensch, den habe ich noch nie mit solchen leuchtenden Augen gesehen. Seine Sünden sind vergeben. Jesus hat ihn neu gemacht. Er hat ihn befreit. Und wenn du deine Frau auch gut kennst, ihre Augen, du wirst was Neues sehen. Und wenn du deinen Mann kennst, dann wirst du einen Glanz sehen in seinen Augen. Du wirst eine Freude spüren. Er freut sich in seinem Gott. Wer das noch nicht erlebt hat, der steht jetzt in diesem Augenblick noch nackt vor Gott. Wir warten nur auf den Tag des Gerichts, wenn Gott deine Nacktheit vor alle Welt offenbaren wird. Und nackt wirst du in die Hölle fahren. Aber welch ein Vorrecht hat Gott den Menschenkindern in dieser Zeit und in dieser Welt geschenkt, dass sie vor ihm und vor alle Welt stehen können. Und wenn du ein 100 Millionen Dollar erben solltest oder englische Pfund, ist dein Glück nicht so groß, als dass, wenn du nackte von Gott gekleidet wirst und deine Nacktheit ist weg verschwunden. Mit den Kleidern des Heils und der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam gekleidet in priesterlichem Schmuck und eine Braut prangt in ihrem wunderschönen Hochzeitskleid. Hast du das schon erlebt oder nicht? Wenn nicht, dann bietet Gott dir das jetzt. Du kannst heute Abend noch zu ihm kommen. Und von größter Wichtigkeit, ihr wisst ja, der Herr Jesus in Matthäus 22 sprach von einem König. Der hatte einen Sohn. Dann hat er eine Hochzeit bereitet für seinen Sohn. Hat die Kühe geschlachtet, alles bereitet, die Tische waren gedeckt, und dann sandte er seine Diener. Ruft sie, ich lade sie ein, alle Menschen, groß und klein, zum Hochzeitsmahl meines Sohnes. Leider waren da Nackte zwischen. Der Gadarene war nicht der erste Besessene voll Teufel, war auch nicht der letzte. Gibt auch heute noch, die voll Teufel sind. Äußerlich sieht man das nicht so in zivilisierten Menschen. Und wenn der Mensch verrückt ist, zur Klinik, zur Anstalt. Aber in primitiven Völkern, da offenbart der Teufel sich noch in primitiver Art und Weise. Aber unter den Christen in christlicher Art und Weise. Und unter den Zivilisierten und Klugen offenbart der Teufel sich so, genauso. Der verändert seine Taktik und einige, als die Gesandten kamen, die Botschafter des Königs, die Knechte, ihr seid geladen zum Hochzeitsmahl, sagte der eine, ich habe keine Zeit, ich bin zu sehr beschäftigt, der andere dieses, jenes. Andere verärgerten sich darüber, wurden wütend, fingen die Diener, schlugen sie und töteten sie. Kann man das verstehen? Wir bekommen eine Einladung zum königlichen Fest, königlichen Hochzeitsmahl und sind darüber verärgert. Denkt euch mal, wenn das englische Königshaus, wenn ein Sohn heiraten sollte und sie bekommen eine Einladung und ärgern sich darüber, und schlagen den Postboten und töten sie ihn, kann man nur sagen, da fehlt eine Schraube im Kopf. Sie sind von Sinnen. Sie müssen viele, viele Teufel in sich haben, um solches zu tun. Oder wenn Bush seine Tochter heiraten sollte und hier bekommen sie eine Einladung. Und sie verärgern sich darüber und sind wütend und sagen den Boten, der die Einladung gebracht hat, ich will nichts mit dir zu tun haben, du quälst mich, ich schlage dich, ich töte dich. Oder tust es. Seltsam. So etwas. Und tatsächlich gibt es Menschen, wenn man das Wort Gottes verkündigt, ärgern sie sich. Werden wütend. Weiß von vielen. In Frankreich ist schon geschehen. In Deutschland ist es schon geschehen. Dass, wenn man das Evangelium verkündigt, stehen sie auf und schimpfen und fluchen und schlagen die Tür hinter sich zu und gehen hinaus. Die müssen besessen sein wie der Gadarene. Wer sich nicht freut über das Evangelium Jesu Christi und wenn Jesus verkündigt wird, in dem müssen viele Teufel stecken. Wem solch eine Predigt nicht gefällt, der wohnt wohl auch in den Gräben, da ist sein Zuhause. Jeder sollte sich doch freuen und sagen, welch ein Vorrecht, ich freue mich in meinem Gott über die Kleider des Heils und der Gerechtigkeit. Und dann kamen einige Diener zurück und sagen, die Menschen werden ärgerlich und bös. Die können es nicht ertragen. In Südafrika hatten wir einen Mann, der kam sehr oft, schließlich kam er nicht mehr. Weil, wenn er unter der Wortverkündigung war, war es, als ob eine ihn erwürgte. Schließlich sagte er, ich kann nicht mehr kommen. Ich komme dabei um. Ich kann nicht atmen. Ich werde erwürgt. Ja, da stimmen Sachen nicht. Gewöhnlich sind sexuelle Sünden, Perversität, Homosexualität, Unsittlichkeit, den Tieren gleich. Sie können es nicht aushalten. Es ist qualvoll. Es ist qualvoll, unter der Wortverkündigung Gottes zu sein. Solche Menschen könnte man auch den Himmel öffnen und die Himmel wird zur Hölle sein. Vielleicht schlimmer als die Hölle. Dann geh gleich zur Hölle. Versuch nicht erst in den Himmel zu kommen. Dann sagte der König, da ist noch Raum. Da ist noch viel Platz. Da sind noch leere Stühle. Geht hin auf die Straßen, bettelt die Lahmen, die Blinden. Lasst sie alle kommen. Da ist noch Raum. Und der Schwur, dass keine von denen, die geladen wurden und sie haben es nicht angenommen, dass sie teilhaben würden am Hochzeitsmahl. Und dann füllte sich der große Saal des Königs. Und dann kam der König herein, schaute sie an und dann fand er einen Mann ohne ein Hochzeitskleid. Da sagte, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Freund, wie bist du hier hereingekommen? Seht ihr, wie listig, wie kriminell, wie bösartig der Christ sein kann. Er wagte sich sogar ins Hochzeitsmahl zu gehen, ohne ein hochzeitliches Kleid. Und dann sagte der König, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Ohne ein hochzeitliches Kleid. Er rief seine Diener, sagt, bindet ihn Hände und Füße, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, wo wird sein Heulen und Zähne klappen. Ein Mischling in der Kap sagte, wie gut, dass ich meine Zähne alle verloren habe, die werden nicht klappen. Die Mischlinge, die können seltsame Sachen sagen. Und dann rief der Prediger, sagt, Freund, sorge dich nicht. Die wird Gott schon versorgen für dich, die bekommst du da. Du wirst plötzlich deinen Mund aufmachen und sehen, dass sie voll Zähne sind. Er hatte kein hochzeitliches Kleid an. Heute gibt es Christen, die nennen sich Christen, die gehen in die Kirche, die gehen alles. Und schließlich nehmen sie die Einladung zum hochzeitlichen Mahl, ohne das Kleid anzuhaben. Hast du das Kleid jetzt schon an? Wenn du heute Abend sterben solltest, hast du schon das Kleid an? Kleider des Heils, Kleider der Gerechtigkeit. Und nur etwas ausführlicher über diese Kleider. Im Kolosse 3, Epheser, Philippe, Kolosse 3, da heißt es von Vers 12 bis 14. So zieht nun an. Nun ist das Kleid, das wir anziehen müssen. Als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Aber wie hart und erbarmungslos können wir Christen sein? Wie können wir über andere Menschen herfahren? Über andere Menschen Kinder. Aber wenn es unsere Kinder sind, dann machen wir ein Äuglein zu. Werden nicht alle mit einem Maß gerichtet, nein. Hier heißt es, zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, vertrage einer den anderen, vergebet euch untereinander. So jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat,
Also auch ihr.
Hast du dieses Gewand an?
Hast du dieses Kleid an?
Sag mir nicht, ich habe den Herrn Jesus angenommen. Kannst mir Tag und Stunde sagen. Und da ist kein herzliches Erbarmen, da ist keine Demut, da ist kein Vergeben, so wie Christus uns vergeben hat, wenn eine Klage hat wider den anderen. Keine Freundlichkeit, keine Sanftmut, keine Geduld.
Das ist das Kleid, das wir anziehen sollen.
Wenn wir von Kleidern des Heils und Gerechtigkeit, dann schweben wir da in den Wolken und haben keinen Boden unter den Füßen und bekennen uns zu Christus und leben wie der Teufel.
Das sollen wir anziehen.
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Hast die Freundlichkeit schon angezogen? Manche können sehr unfreundlich sein. Vielleicht ist deine Frau dummer, als was du bist. Und du sagst ihr was und sie versteht es nicht. Du musst zum Zweiten sagen. Und dann das Ende mit der Freundlichkeit. Und du sitzt schon im Auto und sie ist noch nicht da. Und du willst losfahren. Du weißt nicht, wo sie ist. Sprich vielleicht noch mit einem anderen. Ende mit der Freundlichkeit. Nein, die Kleider des Heils sind ewige Kleider. Da ist kein Ende daran. Die Liebe hört nimmer auf. Es wird der Liebe nie zu viel. Ist das das Kleid, das du anhast? Kann jeder das sehen? Die Kleidung, die sieht man. Wenn der Mensch kommt, wir sehen sein Herz nicht, wir sehen seine Kleider. Einige sind besonders begabt darin. Andere nicht so begabt. Wenn ich zur Hochzeit gegangen bin und eine Frau oder meine Frau sollte mich fragen, was für ein Kleid hatte die Braut an? Das weiß ich selber nicht. Ich weiß nicht mal das Kleid, das meine Frau anhatte, wenn ich sagen sollte, ich könnte euch nicht sagen, um mein Leben zu retten. Ich müsste schnell hinlaufen und sagen, du, sag mir mal, was für ein Kleid hattest du an? Das ist nicht mein Talent. Die Gabe ist mir nicht gegeben. Aber das geistliche Kleid, ich denke, da kann ich etwas von sehen und behalten. Geduld. Das ist das Kleid, das wir anziehen müssen. Sieht anders aus, als was wir dachten, nicht? Das ist Jesu Kleid, Jesu Gerechtigkeit, Kleid des Heils, gewaschen im Blute des Lammes und geziert mit diesen Sachen. Das ist der Schmuck, mit dem wir geschmückt werden. Wenn wir Jesus Christus erleben. Zweiter Punkt. Er blieb nicht in seinem Haus. Dieser Mann hat ein Haus. Er wohnt aber nicht in seinem Haus. Wie tragisch ist es, wenn ein Mensch nicht in seinem Haus wohnt. Vor vielen Jahren hatten wir einen Mann in Afrika. Der Bus ist über ihn gefahren, seine Frau war Christin, er aber nicht. Und er war ein wirklicher Mann, menschlich gesprochen. Und er ging gegen das Evangelium. Und wenn man nicht hört, dann muss man fühlen. Dann hat Gott einen Bus geschenkt, der ist über ihn gefahren und hat sein Bein amputiert. Da hatte nur ein Bein. Da wurde er weich. Lieber Mann, warte nicht, bis du nur ein Bein hast. Es kann dir auch beide Beine kosten. Wenn Gott redet, höre und pariere und gehorche. Dann hat dieser Mann sich bekehrt. Aber vor dem er sich bekehrt hat, war da eine Vision über diesen Mann. Er hatte ein wunderschönes Haus. Aber er wohnte nicht in seinem Haus, er blieb draußen. Und dann regnete es. Und der Regen lief vom Dach ab auf ihn. Die ganze Nacht. Und er zitterte wie ein Hund in der Kälte. Saß im Dreck. Im Haus war das schönste Bett. Die besten Möbel. Aber er blieb draußen. Er war nicht in seinem Haus. Bis ich zu ihm ging und sagte, du, warum wohnst du nicht in deinem Haus? Gott hat ein Haus für dich gebaut. Jesus Christus hat ein Haus für dich gebaut durch sein bitteres Leiden und Sterben. Hat dir Kleidung geschenkt. Warum ziehst du die nicht an? Warum bleibst du nicht in dem Haus? Und Gott sei Dank, er kam zum Glauben. Was ist unser Haus? Der Herr Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch. Bleibe in mir, er ist unser Haus. Wir sollen ihm nicht nach dem Fleische, sondern im Geiste wandeln. Im Geist. Das ist unser Haus. Die Dreieinigkeit. Wir sollen in ihm bleiben. Wir sollen in ihm wohnen. Er in uns, wir in ihm. Und wie wenige tun das, dass sie in ihm bleiben. Nicht einen Augenblick oder einen Tag in ihm und dann wieder raus, sondern dort bleiben. Ich werde es nicht leicht vergessen, vor vielen Jahren war ein Pfarrer bei uns. Und nachdem er 2-3 Wochen da war, traf ich ihn und er war schon im Ruhestand. Fragte ihn, wie es ihm ginge. Er sagt, sehr, sehr, sehr schlecht. Er sagt, ich habe gerade erkannt, dass mein ganzes Leben verpfuscht ist. Mein ganzes Leben habe ich vergeudet, ist dahin. Ich war nie ein wahrer Gottesmann. Ich war nie ein wahrer, echter Verkündiger des Evangeliums. Ich war der Pfarrer vieler Gemeinden. Alles ist dahin. Ich habe nicht das Leben gelebt, das ich leben sollte. Ich war nie das, was ich sein sollte. Ich bin nie wiedergeboren. Nie. Nun sagte Erlo, am Ende meines Lebens muss ich dieses erkennen. Er sagt, welch ein Schmerz. Ich sage, Gott sei Dank, dass er dir die Augen jetzt geöffnet hat. Hättest du das jenseits des Todes erkannt, wäre es schlimm gewesen. Jetzt gibt es noch Vergebung. Jetzt kannst du noch angetan werden mit Kleidern des Heils. Nicht alle haben solch Glück, wie du hast. Einige werden in der Hölle wach. Und sie wissen ja von dem anglikanischen Priester in England, der den Traum hatte. Und die Frau war gerade vor ihrem Ruhestand. Die merkte und spürte, die Frauen, die nimm es ernst mit dem. Der Mann kümmert sich nicht sehr über die Frau, wie sie fühlt und was. Aber die Frau, die merkt es gleich. Und sie sagt, lieber Mann, was ist? Hast du Kopfschmerzen? Nein. Fühlst du dich so gut? Sorg dich nicht. Und die Frau, die hielt sich im Raum auf und putzte das Zimmer, den Staub von den Büchern und nur, dass sie länger da bleiben konnte. Und sie bohrte und bohrte und bohrte immer tiefer, bis er schließlich sagte, wenn du denn einfach anhältst, dann muss ich dir sagen. Er sagt, ich hatte einen furchtbaren Traum. Sie sagt, Traum? Ja. Was hast du denn geträumt? Er sagt, der macht mich krank. Ja, was dann? Ja, ich träumte, es war der Tag des Gerichts. Jesus kam auf den Thron des Gerichts herab. Wir wurden alle in einem Nu in die Luft genommen, entrückt, gleichzeitig, aber plötzlich stand ich allein vor dem Richterstuhl. Und dann sagte Jesus, du, sag mir mal, wo du warst ja Pfarrer, wo sind all die Gemeindeglieder, die du betreut hast? Er sagt, ich konnte nichts sagen. Er sagt, wo waren alle die, die bei dir im Haus ein- und ausgegangen sind? Die Sekretärinnen, Sekretären, die deiner Frau geholfen haben. Manche Pfarrer haben viele Kinder, so wie ich. Wo sind die, die mit dem Bügeln und dem Kochen geholfen haben? Er sagte, Frau, ich wusste nicht, was zu sagen. Und er sagte, wo ist deine Frau? Wo sind deine Kinder vom Ersten bis zum Letzten? Er sagte, ich wusste nicht, was zu sagen. Dann sagte, schau mal nach links. Und da schaute ich eine lange Schlange. Da sah ich all die Kirchenältesten, Vorsteher, Männer, Frauen, Jugendlichen, die Chöre, eine nach dem anderen. Und als ich sah, wo sie hingingen, was ist bottomless pit auf Deutsch? Tiefer Abgrund, der keinen Boden hat. Und eine nach dem anderen stürzten sie hinein. Und er sagt, das Unglück, wie eine nach dem anderen in die Tiefe hinein stieß. Dann die zweite Gemeinde, dann die dritte Gemeinde. Dann sah alle die im Haus ein- und ausgingen und geholfen haben. Und dann sah er seine Frau und vom ältesten bis zum jüngsten Kind. Und dann hat Gott gesagt, schließ dich auch diese Schlange an. Und als er das sagte, fiel er rückwärts und war tot. So ist der anglikanische Priester in die Ewigkeit gegangen. Nackt! Kein Zeug an. Ganze Leben Pfarrer gewesen. Und in eine verlorene Ewigkeit gestürzt. Er war nicht in seinem Haus. Er war draußen, in der Wüste, nicht in seinem Haus. Was sagt der Psalmist? Eines habe ich von dem Herrn erbeten, dass ich bleibe im Hause des Herrn alle Zeit. Alle Zeit. Ah, das war sein Ziel. Schenkt mir das eine, dass ich bleibe im Hause des Herrn alle Zeit. Und was ist das Haus des Herrn? Er wohnt unter den Seinen, unter seinem Volk. Und er wollte in Gemeinschaft sein mit denen, wo Gott wohnt und thront und regiert. Das gehört alles dazu, bleibet in mir und ich in euch, wandelt im Geist. Und was sagt der 23. Psalm? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Au. Und dann sagte, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Wenn du zum Himmel willst,
musst du bleiben im Hause des Herrn, immer da. Und daraus soll dich nichts vertreiben.
Gar nichts. Bleiben im Hause des Herrn, immer da.
Aber dieser blieb nicht in seinem Haus. Wenn die Teufel wirkten, dann lief er herum wie ein Blöde.
Matthäus sagt, die beiden waren eine große Gefahr, so sehr, dass keiner den Weg ging.
Die wurden von diesen Teufeln gepackt. Oft ist es natürlich gut, wenn der Teufel uns reitet und wir schlaflose Nächte haben. Das ist oft gut, oft wünsche ich es.
Paulus hat einen den Teufel übergeben.
Er sagt, Teufel, reite ihn mal,
sodass sein Leib verdirbt, aber seine Seele gerettet wird.
Wir sehen es in Afrika, wie die Menschen sterben wie die Fliegen.
Sterben wie die Fliegen.
Wir haben Menschen, die keine Särge mehr machen, sondern nur Plastiksäcke. Da werden die Leichen schon in die Säcke getan.
Hunderttausende
werden so begraben. Plastiksack zu, in den Boden. Ich war an einem Ort in den vergangenen Wochen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es solches in Südafrika gibt. Unsere Regierung hat es gut gemeint. Sie wollten Apartheid stürzen. Und haben gesagt, Menschen sollen ihr Geld aus Südafrika nehmen. Und sie haben es gemacht. Und nun vergehen sie vor Hunger. Dann kam ich in ein neues Stadtteil. Da ein kleiner, man nennt sie Matchbox. Streichholzhäuser. Wir wissen ja, eine Streichholzkiste, wie groß die ist. Und dann war ich in dieses Gebiet mit dem Mann, dem Manager da, der die Häuser baut. Da sagte du, Erlo, ich will dir was sagen. Vor ein, zwei Jahren haben wir die Menschen gefragt, wer möchte ein Haus haben? Dann haben viele gezeichnet. Wir sagten, nun sind es in die Häuser.
80% von den Eltern,
die gezeichnet haben, sind tot. Sind nur noch die Kinder.
80%!
Unsere Jugend in Südafrika, über 50%, ist HIV und AIDS. Müsstet das mal sehen, wie es aussieht. Da gibt es jetzt viele Waisenkinder. Dann kam ich zum ersten Haus. Es ist kein Haus. Es ist einfach von Planken und Pappe gebaut. Und als ich ins Haus ging, einen halben Meter hoch Erde im Haus, die eine Mauer war eingefallen. Dafür sind Leben für Kinder. Vater tot, Mutter tot, zwei Buben, zwei Mädchen leben in einem kleinen Raum. Können Sie sich denken, was da geschieht? Die Blutschanden, die da geschehen. Heute ist eine böse Zeit. Der Geist der Hurerei scheint ausgegossen sein in alle Welt. Schadet es nichts, ob es Bruder oder Schwester ist. Blutschande ist nichts mehr. Dann kam ich zu einem anderen Haus. Waren auch vier Kinder. Die älteste Tochter so groß. Sag, was ist denn hier? Brannte eine Kerze in der Ecke. Ja, unsere Mutter ist gestorben. Euer Vater auch. Wann ist eure Mutter gestorben?
3 Wochen zurück.
Sie ist schon beerdigt?
Nein, warum nicht? Wir haben kein Geld, einen Sarg zu kaufen. Und wir haben kein Geld, sie zu beerdigen.
3 Wochen lang sitzen die Kinder zu Hause und können nichts tun. Ganz, ganz nah wo unser Bruder Karl Huslik herkommt, die Familie Huslik. In der Umgebung rechnet es, sind 100.000 Menschen. Überall so eine kleine Dörfer. Aber solch ein Zustand. Und dann kam ich zum anderen. Ja, unser Bruder ist gestorben. Wann wird er beerdigt? Wir wissen nichts. Ich bin zurück nach Sisavant und habe gesagt, macht mal ein paar Särge. So billig wie möglich. Und bin dann hingefahren, habe ihnen was zu essen gegeben. In einem anderen Haus saß eine junge Frau mit ihrem Kind, uneheliches Kind, 2 Jahre alt, ist tot. Wann begrabst du denn dein Kind? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe kein Geld, sie zu begraben. Ja. An dem Tag, glaube ich, hatte ich 3 oder 4, ganz einen kleinen Bezirk. So sieht's aus. AIDS. Aber viele, viele kommen zum Glauben dadurch. Wir werden erstaunt sein, wenn wir in der Ewigkeit sind. Welch ein Segen AIDS für viele ist. Dadurch kommen sie zum Glauben, eine nach dem anderen. Natürlich muss man auch daran denken, dass gesagt wird, dass wenn Menschen sich bekehren auf ihrem Sterbelager, wenn sie wieder gesund werden, nur 20% dem Herrn folgen, 80% nicht. Nun will ich dich nicht traurig machen und sagen, oh, deine Freude löschen, dass der Mensch noch am Ende sich bekehrt hat. Sie sagen, wenn die wieder gesund werden, 80% gehen im alten Leben weiter. Nur 20% nicht. Kann auch so sein, dass man sagt, wer bekehrt sich, wer nimmt den Herrn auf, tut es. Nach einer Woche, 2 Wochen steckst du wieder im alten Leben. Ist das Gleiche. Bleiben nicht im eigenen Haus. Gott hat ein Haus, ein Leben für dich geplant, für dich bereit, hat einen Plan nach seinem ewigen Vorsatz, alles fertig für dich. Wenn du nicht im Willen Gottes bist, dein Leben nicht im Willen Gottes, bist du daneben. Bist du wie ein Mensch ohne Haus. Trauriger Zustand. Denk an den Gadarene. In demselben Boot bist du auch. Sondern er blieb in den Grabstätten, in den Gräben. Die Juden, sehr wahrscheinlich waren dieses Juden, die halten die Verstorbenen, die Toten als unrein. Tun die Zulus auch. Das haben sie aus dem Alten Testament. Gott sagt, wenn du eine Leiche berührst, bist du unrein. Es hat aber ein geistliches Bild. Wenn du mit einem Menschen bist, der geistlich tot ist, in seinen Sünden lebst, wirst du unrein. Besuche ihn. Gehe mit ihm. Unterhalte dich mit ihm. Du bist unrein. Er ist tot in seinen Sünden. Das ist die wahre Bedeutung von den Toten. Ihr, die ihr tot waret in euren Sünden und Übertretungen, hat Gott erweckt. Wenn du noch nicht angetan bist mit Kleidern des Heils, wenn du noch nicht in deinem Haus, geistlichen Haus wohnst, bist du geistlich tot. Nicht nur nackt, sondern auch tot. Und er blieb in den Grabstätten, blieb bei den Toten. Und darum, der Mensch, der geistlich tot ist, der hat Gemeinschaft mit den Toten, mit den Unbekehrten, mit denen, die in Sünden leben. Er trinkt mit den Säufen, raucht mit den Rauchenden, geht mit den Hurenden. Mit den Bösen, mit den Zornigen. Birds of a feather flock together. Sind sie gleich. Man erkennt einen Menschen an seiner Freunde. Schau nur hin, mit wem er befreundet ist, mit dem er umgeht. Dann siehst du, wer er ist. Das ist seine rechte Farbe. In den Grabstätten, bei den Toten, bei den Unreinen, das ist ein Bild von der Sünde. Heute Morgen wurde uns auch in Französisch gesagt, dass wir die Götzen hinwegtun sollen. Die Götzen. Und dann stand einer auf und erwähnte einige Götzen. Darf ich jetzt auch etwas lesen über die Götzen? Kolosse 3, Vers 5. Horst mal auf. Kolosse 3, Vers 5. So tötet nun eure Glieder. Das sind die Götzen, die auf Erden sind. Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust. Man staunt über wie viele sexuelle Sachen hier die Rede ist. Sexuelle kann schon ein Problem sein. Schändliche Brunst, böse Lust, Unreinigkeit, Hurerei und den Geiz. Welche ist Abgötterei und Götzendienst? Geiz! Geizig zu sein, ist ein Götzendienst sein. Wenn du geistig bist, geizig, bist du ein Götzendiener. Diese Sünden sind Götzendienst. Um welche Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens? Du bist nicht ein Kind des Glaubens, wenn solches in deinem Leben ist. Du bist ein Kind des Unglaubens. Unzucht, Unreinheit, böse Begierde, Habsucht, Geiz, Gottes Götzendienst. Das sollen wir töten. Töte die Sünde in deinem Leben. Wenn du das nicht tust, wird sie dich töten. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch im zweiten Tod. Der letzte Punkt. Als aber Jesus sah, schrie er auf. Er konnte es nicht ertragen. Er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Was hast du mit mir zu schaffen? Tu das deine, ich tu das meine. Jesus hatte nämlich gesagt, ihr Teufel, fahrt aus diesem Mensch. Und dieser Mann, der sagt, warum quälst du mich? Denk mal, wo dieser Mensch lebte. Und wenn er ein Jude war, wie schrecklich das für ihn sein musste, unter den Unreinen zu sein. Matthäus sagte, er schnitt sich mit den Steinen. Er quälte sich. Er quälte sich. Nun kommt Jesus und sagt, warum quälst du mich? Wie verrückt ist das doch. Der Teufel hat sein böses Werk geschaffen im Leben eines Menschen. Warum quälst du mich? Jesus quält keinen. Er befreit uns. Er reinigt uns. Er heilt uns. Und dieser Mensch ärgert sich über ihn. Warum quälst du mich? So wurde schon eins mit dem Teufel, dass er so fühlte, wie der Teufel fühlt. So sprach, wie der Teufel sprach. Dass man sich sagt, waren dies die Dämonen, die gesprochen haben, oder war er es? Es waren beide. Sie sprachen durch seinen Mund. Warum quälst du mich? Ich will hiermit nichts zu schaffen haben. Kann man das verstehen? Schnell ein Ende machen. Freust du dich über diese Predigt? Oder ist sie dir qualvoll, unangenehm? Ist dies gute Botschaft für dich oder nicht? Wenn es nicht ist, dann müssen da manche Teufel in dir sein. Je schneller du davon frei wirst, desto besser. Sonst stürzen sie sich nicht nur in den See Genezareth, sondern in die Hölle hinein. Und das heißt, töte die Sünden in deinem Leben. Das ist das größte Tag meines Lebens. Gott sei Dank, dass er sich meiner erbarmt. Herr Jesus, ich komme zu dir. Reinige mich von allen meinen Sünden. Ich bekenne sie. Ich bringe sie ans Licht. Sie sollen vom Licht gestraft werden, gerichtet werden. Ich will angetan werden mit Kleidern des Heils, geschmückt wie der Bräutigam mit den priesterlichen Kleidern und wie die Braut in ihrem Schmuck. Ärgerst du dich darüber? Vielleicht ladet jemand dich ein, komm, du willst nicht hin. Du willst nicht hin. Nein, ich gehe nicht hin. Warum nicht? Warum nicht? Da ist ein Teufel in dir. Warum nicht? Und wenn die Person nicht kommen will, dann weißt du, was da los ist in der Person. Und bete, Herr, öffne die Augen dieses Menschen, dass sie doch endlich erkennen, dass du nicht gekommen bist, sie zu quälen, sondern zu befreien. Lasst uns beten. Er hat mich so geliebt. Er hat mich so geliebt. Er starb für mich auf Golgatha. Er hat mich so geliebt. Er hat mich so geliebt. Er hat mich so geliebt. Er starb für mich auf Golgatha. Er hat mich so geliebt. Wir danken dir, Herr, dass wir heute Abend nicht sagen brauchen, warum quälst du uns, sondern freu dich. Dich willkommen heißen und sagen, wie wunderbar, wir freuen uns in unserem Gott, dass er uns das Heil gebracht hat. Kleider des Heils und der Gerechtigkeit, das ewige Leben, Vergebung der Sünden, Befreiung, Heiligung. Dass wir Gottes Kinder genannt werden dürfen. Erben der ewigen Seligkeit und Erben Gottes. Wir können das nicht fassen, Herr. Wir freuen uns mit Jesaja, der sagte, Gott hat mich angetan mit Kleidern des Heils. Wie ein Bräutigam in priesterlichen Schmuck, Kleiden und eine Braut prangt in ihrem Schmuck. Wir danken dir, Herr Jesus. Du bist tatsächlich nicht gekommen, uns zu quälen. Du bringst uns das größte Glück, das herrlichste Heil. Die glücklichsten Menschen der Welt können wir sein. Und wir danken dir dafür. Amen.